SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Der von der Bundesregierung neu gegründete Nationale Sicherheitsrat hat am Abend zum ersten Mal getagt und erste Beschlüsse gefasst. So sollen unter anderem Kraftwerke und Ölpipelines in Zukunft besser gegen hybride Bedrohungen geschützt werden. Das hat Regierungssprecher Cornelius gesagt. Aus Berlin berichtet Christina Nagel.
Auf welche konkreten Maßnahmen sich der Nationale Sicherheitsrat verständigt hat, ließ der Regierungssprecher offen. Klar ist nur, Deutschland soll künftig besser vor Spionage und Angriffen auf kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel Stromnetze, geschützt werden. Diskutiert wurde auch über die Frage, wie Deutschland rauskommt aus Abhängigkeiten bei strategisch wichtigen Gütern, wie seltenen Erden, Mikrochips oder auch Medikamenten. Der Nationale Sicherheitsrat tagt geheim. Ziel des neuen Gremiums ist es, sich strategisch besser aufzustellen, um nicht immer ad hoc auf Krisen reagieren zu müssen.
Nach dem Taifun auf den Philippinen steigt die Zahl der Todesopfer. Die Behörden gehen inzwischen von mindestens 140 Toten aus. Mindestens 127 Menschen werden noch vermisst. Der Taifun hatte die Philippinen Anfang der Woche erreicht. Starkregen hatte zu Erdrutschen und Überflutungen geführt. Anna-Lu Beckmann mit den Einzelheiten.
Besonders stark betroffen ist die Region Cebu. Hier ereignete sich das Unwetter nur wenige Wochen nach einem Erdbeben der Stärke 6,9. In der Region wurden Häuser, Straßen, Autos und Schiffscontainer von meterhohen Fluten mitgerissen und zerstört. Mehr als eine 500.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Einsatzkräfte versuchen aktuell zwischen Schlamm und Trümmern Verschüttete zu finden. Offiziellen Angaben zufolge ist es bereits der 20. tropische Wirbelsturm, der die Philippinen in diesem Jahr heimsuchte. Mittlerweile ist der Taifun weitergezogen, westwärts über das südchinesische Meer und bewegt sich jetzt in Richtung Vietnam.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat wegen der Vogelgrippe eine weitere Ausnahmegenehmigung für Geflügelhalter angekündigt. Sie betrifft Landwirte, die ihre Hühner in Freilandhaltung vorsichtshalber in den Stall holen. Oliver Böhm mit Einzelheiten.
Aus Furcht vor der Vogelgrippe haben bereits Landwirte ihre Freilandhühner in den Stall gebracht, obwohl es keine behördliche Pflicht dazu gab. In der Regel dürfen sie dann aber die Eier nur noch als solche aus Bodenhaltung vermarkten, zu niedrigeren Preisen. Mit der Ausnahmegenehmigung können Landwirte die Eier weiterhin als Eier aus Freilandhaltung verkaufen. Zuvor hatte das Land bereits Bio-Hühnerhaltern erlaubt, auch dann die Bezeichnung Bio-Eier zu nutzen, wenn Tiere zum Schutz vor der Vogelgrippe freiwillig im Stall gehalten werden.
Wo soll das deutsche Atommüllendlager hin? Nach Heidelberg schon mal nicht, sagt die Stadt. Sie ist dagegen, dass Experten auf ihrem Gebiet weiter mögliche Standorte untersuchen. Das hat ein Sprecher auf Anfrage des SWR gesagt. Matthias Wiest berichtet.
Die Stadt habe dem Bund bereits vor 4 Jahren ein geologisches Gutachten übermittelt, wonach das Heidelberger Stadtgebiet aufgrund seiner geologischen Gegebenheiten vollkommen ungeeignet sei für die Endlagerung von Atommüll. Zudem liege Heidelberg im tektonisch aktiven Oberrheingraben, wo regelmäßig kleinere Erdbeben registriert würden. Auch die hohe Bevölkerungsdichte spricht aus Sicht der Stadt Heidelberg gegen ein Endlager in der Region. Die zuständige Bundesgesellschaft hatte bei der Suche nach möglichen Standorten für ein Atommülllager noch 3 Flächen in Baden-Württemberg zur weiteren Prüfung vorgesehen. Ob die Flächen überhaupt in die engere Wahl kommen, ist noch völlig unklar.
In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund zum ersten Mal im laufenden Wettbewerb verloren mit 1:4 gegen Manchester City. BVB-Trainer Niko Kovac war nach dem Spiel zwar enttäuscht, ist aber bislang trotzdem recht zufrieden mit dem Verlauf der Ligaphase.
Wir haben jetzt 4 Spiele in der Champions League gespielt, 3 davon auswärts und wir haben 7 Punkte geholt. Wenn mir das einer vorher gesagt hätte, dass wir 7 Punkte nach 3 Auswärtsspielen haben und einem Heimspiel, hätte ich es wahrscheinlich genommen.
Besser lief es für Bayer Leverkusen. Die Werkself konnte ihr Spiel gegen Benfica Lissabon mit 1:0 gewinnen. Das war der erste Sieg in dieser Champions League-Saison. Allerdings war er mehr als glücklich, denn Benfica war die deutlich stärkere Mannschaft. Leverkusen Sportchef Simon Rolfes hat das am Ende aber nicht gestört.
Insgesamt war es wichtig, dass die Mannschaft, sag mal, diesen Kampfgeist zeigt und deswegen war es auch ein schönes Spiel.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wolken und Sonnenschein wechseln sich heute tagsüber ab, jedenfalls dort, wo der Nebel weg ist. Teilweise hält er sich sehr hartnäckig, zum Beispiel an der Donau, am Bodensee, am Rhein und in Rheinhessen. Dann kommen die Temperaturen kaum über 5 bis 10 Grad hinaus. Mit Sonne werden es 14 Grad im Schwarzwald und bis zu 16 Grad am Nordrand der Eifel. In den nächsten Tagen immer mehr Nebel, Hochnebel und am Wochenende auch Wolken. oben in den Bergen zunächst noch Sonne und es wird immer kühler.
SWR aktuell Hintergrund.
Kommende Woche beginnt in Brasilien die Weltklimakonferenz. Dass wir mehr tun müssen, um der Erderwärmung entgegenzuwirken, wissen wir eigentlich alle. Diese Woche berichten wir in unserer Serie über Projekte, bei denen sich jetzt schon was tut in Sachen Klimaschutz und die insofern Mut machen. Titel der Serie ist Kurz die Welt retten. Wie steht's um unsere Klimabemühungen? Heute schauen wir nach Heilbronn. Die Stadt hat vor kurzem von der EU-Kommission ein besonderes Gütesiegel bekommen. Sie ist 2027 Europas grüne Hauptstadt. Das ist nicht nur Auszeichnung für vergangene grüne Leistungen, sondern auch Auftrag, als neue Botschafterin des ökologischen Wandels zu wirken, so heißt es. Andreas Ringle ist Bau- und Umweltbürgermeister in Heilbronn. Wie will die Stadt denn den Anspruch der grünen Hauptstadt erfüllen?
Die EU-Kommission hat ja ausgezeichnet, dass wir uns schon seit 20 Jahren um einen Wandel bemühen. Es geht um Transformation und wir als Industriestadt am Neckar haben da sicherlich einen anderen Weg wie touristische Städte oder Städte, die schon im Grünen liegen. Wir mussten hier große Schnitte machen und haben einiges verändert, was den Neckar angeht, was die Grünflächen in unserer Stadt angeht. Und diese Geschichte, die wir erzählen in der Transformation Heilbronns, die hat die EU-Kommission dazu bewogen, uns auszuzeichnen mit diesem Titel Grüne Hauptstadt 2027.
Wenn ich mir mal einen Aspekt rausgreife, den Sie in Heilbronn vorantreiben wollen, ist es ein Seilbahnprojekt im ÖPNV. Die Stadt hat nun mit dem Titelgewinn ein Preisgeld von 200.000 Euro von der EU-Kommission bekommen. Damit kommt man ja nun bei so einem Projekt nicht wahnsinnig weit. Gibt es denn da auch schon anderweitige finanzielle Zusagen, zum Beispiel vom Bund?
Na gut, das Seilbahnprojekt ist ein Projekt des öffentlichen Personennahverkehrs. Da gibt es ja Fördermechanismen mit Land und Bund, in die wir hineinkommen. Wir sind aufgenommen worden in die Förderliste des Bundes. Und da gehen wir davon aus, dass wenn wir dieses Projekt weiter planen und vorwärts kommen und die Hürden, die sich noch stellen, überwinden können, dass wir dann auch gefördert werden von Bund und Land.
Können Sie noch ein paar Beispiele nennen, wo die Bürger 2027 spüren werden, dass Heilbronn den Titel Grüne Hauptstadt Europas trägt?
Heilbronn hat ja den Anspruch, grüne Hauptstadt 27 zu sein. Umgekehrt sind wir auch eine Stadt, die sehr stark versiegelt ist. Wir haben das Problem von Hitze in der Innenstadt und wir werden natürlich versuchen, besonders in der Innenstadt die Themen vorwärts zu treiben, entsiegeln, begrünen, Möglichkeiten zu schaffen, diesem Hitzeproblem zu entgehen. Wir werden weiter Trinkwasserbrunnensysteme ausbauen. Wir werden versuchen, kühle Orte anzubieten. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den wir jetzt angehen werden.
Wenn wir über Ökosysteme sprechen, dann fällt in Heilbronn auch der Blick auf das größte Ökosystem für künstliche Intelligenz in Europa, das laut Website der Stadt im Innovationspark entstehen soll. Nun ist KI dafür bekannt, dass sie viel Energie verbraucht. Wie passt das denn mit dem Titel Grüne Hauptstadt zusammen?
Ja, zunächst haben wir es geschafft, auch der EU-Kommission zu erklären, dass wir KI nutzen wollen, um im Klimaschutz weiterzukommen. Wir sind jetzt auch eingeladen zu einem Kongress der EU-Kommission im Bereich Luftreinhaltung. Hier breiten wir gerade ein flächendeckendes Sensornetz gemeinsam mit den Hochschulen aus, um über künstliche Intelligenz besser eingreifen zu können, Maßnahmen punktgenauer zu schaffen. Also es ist erstmal ein Vorteil. Sie haben natürlich recht, KI ist auch braucht auch Energie. Aber da müssen wir uns ja ehrlich machen, wir werden auch in Zukunft immer Energie brauchen. Und deshalb haben wir natürlich auch Projekte angestoßen, um diese Energie erneuerbar herzustellen. Es gibt in Heilbronn ein Windkraftprojekt, wir haben verschiedenste Solarkraftthemen, wir haben eine Bürgerenergiegenossenschaft. Also Themen, die die Energieversorgung auch in Zukunft klimaneutral sicherstellen sollen.
Im Wettbewerb um den Titel Grüne Hauptstadt haben nun Spitzenwerte bei Luft- und Wasserqualität, Lärmschutz, Kreislaufwirtschaft und Klimaanpassung den Ausschlag für Heilbronn gegeben, sagt die EU-Kommission. Was würden Sie denn mit Ihren bisherigen Erfahrungen als Bürgermeister anderen Kollegen in anderen Städten raten, die da noch Nachholbedarf haben?
Also zunächst muss man sagen, dass uns hier in Deutschland natürlich auch die bundesdeutsche Gesetzgebung zugutekommt. Oft wird ja über die Bürokratie geschimpft, Aber wir haben festgestellt, dass wir im europäischen Vergleich natürlich mit unseren Standards, die wir hier setzen, schon sehr weit vorne sind. Das heißt, kleinere Maßnahmen, viele kleine Maßnahmen, die man in diesem Bereich macht, helfen dann auch vorwärts und haben innerhalb des europäischen Vergleiches gezeigt, dass wir eben sehr, sehr gute Werte haben. Auch wenn wir vielleicht selber ein bisschen erstaunt waren darüber.
Der Heilbronner Bau- und Umweltbürgermeister Andreas Ringle zu den Ambitionen seiner Stadt rund um den Titel Europas grüne Hauptstadt 2027. Morgen früh schauen wir in unserer Serie voraus auf den Klimagipfel in Brasilien nächste Woche. Ich frage Carla Remzma von Fridays for Future, mit welchen Erwartungen und Hoffnungen sie dorthin fährt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Gut ausgebildete Pflegekräfte sollen künftig mehr medizinische Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen können. Der Bundestag will dazu heute ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Einzelheiten von Birte Sönnigsen.
Gut ausgebildete Pflegekräfte sollen in Zukunft mehr selbst entscheiden dürfen, ohne vorher einen Arzt oder eine Ärztin zu fragen, wenn es darum geht, Diabetiker und Demenzkranke zu versorgen oder sich um Wunden zu kümmern. Mit dem Gesetz soll der Pflegeberuf aufgewertet werden. Pflegekräfte kämpfen seit Jahren dafür, dass sie mehr Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen dürfen. Außerdem sollen dadurch Pflegebedürftige besser und effizienter versorgt werden. Vor allem Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen könnten so entlastet werden, weil sie bei der Versorgung von chronisch Erkrankten nicht immer wieder auf eine Verordnung eines Arztes warten müssen. Für das Deutsche Rote Kreuz gehen die Pläne nicht weit genug. Nicht einmal 2% der Pflegekräfte könnten davon profitieren, sagt das Rote Kreuz, weil die allermeisten Pflegekräfte nicht die entsprechende Ausbildung hätten, die laut Gesetz nötig ist. Ärzteorganisationen blicken hingegen skeptisch darauf, dass Pflegekräfte in Zukunft mehr Dinge selbst entscheiden dürfen. Die Bundesärztekammer warnte davor, ärztliche Kernkompetenzen anzugreifen. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sagte in der ARD, das Gesetz sorgt dafür, dass Pflegekräfte künftig das machen dürfen, was sie eigentlich sehr gut können.
Bundeskanzler Merz und die zuständigen Minister treffen sich heute mit Spitzenvertretern der deutschen Stahlindustrie. Das hatte Schwarz-Rot schon auf dem Koalitionsausschuss Anfang September verabredet. Die Stahlindustrie zählt zu den Krisenbranchen. Sie steht zunehmend unter Druck, vor allem durch Wettbewerber aus China. Martin Polanski berichtet.
Die deutsche Stahlindustrie hat mehrfach zu kämpfen. Gestiegene Energiepreise, höhere Zölle in den USA, geringere Nachfrage durch die ebenfalls kriselnde deutsche Autobranche. Insgesamt wird weltweit zu viel Stahl produziert und insbesondere China versucht, die Märkte mit Billigstahl zu erobern. Es drohen Arbeitsplatzverluste in Deutschland. Auch die Pläne für den klimafreundlichen Umbau der Branche stehen inzwischen teilweise in Frage. Bundeskanzler Merz und führende Kabinettsmitglieder wollen mit der Stahlbranche, Gewerkschaftern und Ministerpräsidenten darüber beraten, was getan werden kann. So geht es um mögliche Entlastungen bei den Energiekosten. Wirtschaftsministerin Reiche hat einen Industriestrompreis in Aussicht gestellt. Ab dem kommenden Jahr könnte der Staat die Stromkosten großer Unternehmen subventionieren. Die EU-Kommission muss aber noch endgültig zustimmen. Diskutiert werden zudem strengere EU-Zölle auf Stahlimporte, die insbesondere China treffen würden. Die Gewerkschaft IG Metall unterstützt das, fordert zudem Mindestquoten für europäischen Stahl bei zukünftigen Infrastrukturprojekten.
Die Fahrzeugpapiere bitte. In Zukunft kann man dieser Aufforderung auch nachkommen, indem man sein Smartphone rausholt. Die neue iKFZ-App soll es möglich machen. Heute stellt die Bundesregierung sie vor. Was es damit auf sich hat, erklärt Berlin-Korrespondent Benjamin Großkopf.
Die App soll der Auftakt für die Digitalisierung rund ums Fahrzeug sein, so formuliert es das Verkehrsministerium. Ressortchef Schnieder und Digitalminister Wildberger stellen sie heute vor. Dabei ist auch der Chef des Kraftfahrtbundesamtes da. Die prominente Besetzung zeigt, wie wichtig der Bundesregierung das Zeichen ist, dass es mit der Digitalisierung nun vorangeht. iKFZ war ein Pilotprojekt der Vorgängerregierung. Die App ist jetzt weiterentwickelt und für alle verfügbar. Es geht ausschließlich um den Fahrzeugschein, den man dann digital speichern und auch mit anderen teilen kann, die das Auto oder Motorrad ebenfalls fahren. Also eine Erleichterung, die dafür sorgt, dass man nicht mehr ein kleines Papier dabei haben muss, mehr aber auch nicht. Gestern hatte das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, der deutlich weitreichendere Schritte ermöglichen soll. Der Plan unter anderem ein digitaler Führerschein für alle auf dem Smartphone. Bis der kommt, dauert es allerdings noch. Das Ziel ist Ende 2026.
In Karlsruhe starten heute die ARD-Hörspieltage. Sie gelten als das bedeutendste Hörspielfestival im deutschsprachigen Raum. Mehr von Marie-Dominique Wetzel.
4 Tage lang dreht sich alles um neue Hörspiele von ARD, Deutschlandfunk sowie dem österreichischen und Schweizer Rundfunk. Im Klangdom des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien, ZKM, werden 9 Neuproduktionen öffentlich präsentiert und dann mit dem Publikum und den Macherinnen und Machern besprochen. Ausgewählt wurden Krimi-Hörspiele, Romanadaptionen und Science-Fiction, passend zum Motto »Hörspiel trifft Zukunft«. Zum ersten Mal hat sich das Festival unter der neuen Leiterin Mareike Mage damit einen inhaltlichen Schwerpunkt gewählt. Auch im breit gefächerten Rahmenprogramm mit Konzerten, Performances und Live-Hörspielaufführungen, darunter das wohl berühmteste Science-Fiction-Hörspiel »Der Krieg der Welten« in einer Fassung von Oliver Rohrbeck und der Lauscher-Lounge. Die Nacht des Hörspiels kann man am Samstagabend auch im Livestream über die Internetseite der ARD-Hörspieltage verfolgen, ebenso das Kinder-Live-Hörspiel »Der Vogel Kakapo« am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals.
Für Filmfans wird ab heute in Mannheim, Heidelberg und Mainz einiges geboten. In Mannheim und Heidelberg findet zum 74. Mal das internationale Filmfestival statt. In den kommenden 11 Tagen werden da 70 Filme aus aller Welt gezeigt. Und in Mainz läuft 10 Tage lang das Festival des deutschen Kinos, kurz Films. Hier gibt es an unterschiedlichen Spielorten verschiedenste Filme und Workshops.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der 6. November ist bis vor einem Jahr bei uns kein besonderes Datum gewesen. Aber seit dem 6. November 2024 ist er untrennbar mit dem Ampelaus verbunden. Der Bruch der Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat das Land nachhaltig verändert und uns einen historischen Jahrestag beschert, findet jedenfalls Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Mit diesen Worten leitet Olaf Scholz am 6. November 2024, einem Mittwochabend, das Ende der Ampelkoalition ein. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kriege noch heute Gänsehaut, wenn ich die Aufnahmen von damals sehe oder höre. So dramatisch das Ganze für das Land war und immer noch ist, so aufregend war es doch auch für jeden, der auch nur ein bisschen an Politik interessiert ist. Nicht, dass es sowas noch nie gegeben hätte. Gerade die FDP hat ja eine Tradition, Koalitionen platzen zu lassen. Aber die Kaltschnäuzigkeit von Olaf Scholz an diesem Abend, die Emotionalität von Christian Lindner, die Ratlosigkeit bei Robert Habeck und Co., das war schon irre. Ein politisches, mediales, gesellschaftliches Großereignis. Und auch wenn sich seitdem nicht wirklich etwas zum Besseren verändert hat, war es doch auch irgendwie eine Befreiung, nach einer gefühlten Ewigkeit des Ampelkrachs endlich das Ampel auszuhaben. Und manchmal, nur manchmal, ertappe ich mich dabei, wie ich auch beim Dauergerangel von Schwarz-Rot denke. Steht eines Tages vielleicht das nächste Koalitionsaus an? Und werden wir es dann auch aufregend oder befreiend wahrnehmen? Wie es auch kommt, eins ist auf jeden Fall klar. Hier in SWR aktuell werden Sie es als erstes erfahren.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.